BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Heute machen wir einen Kräuter-, Pflanzen- und Kulturausflug in den Süden. Der Ausflug ist schon lange geplant, aber nachdem heute der Himmel in ganz Bayern schon wieder bedeckt ist oder stark bewölkt oder es vielerorts regnet, können wir in Gedanken, denke ich, umso mehr eintauchen in die Welt des Mittelmeers. Die Mittelmeerflora ist ja ein Sinnbild von Lebenslust unter südlicher Sonne. Der entspannte Charme italienischer Landschaften übt besonders auf bayerische Urlauber seit langem und immer noch eine magische Anziehungskraft aus. Die bayerische Landeshauptstadt München gilt ja nicht umsonst als die nördlichste Stadt Italiens. Die BR-Heimat-Kräuterexpertin Astrid Süßmuth kennt sich in der Heimat bestens aus, aber sie beschäftigt sich auch intensiv mit den Pflanzenschätzen rund um das Mittelmeer. Grüß Gott und herzlich willkommen, Astrid.
Servus und guten Morgen.
Ja, wenn man rund ums Mittelmeer unterwegs ist, dann bewegt man sich in einem Raum, einer Welt, die man ohne Übertreibung als die Wiege unserer Kultur bezeichnen kann. Auch wenn man sich in Anführungszeichen nur mit der mediterranen Pflanzenwelt beschäftigt, da schwingt das doch immer mit, oder?
Ja, ist es nicht faszinierend, wenn ich mir überlege, der Plinius hat drüber geschrieben und der Goethe natürlich, da bin ich immer total hin und weg.
Mhm. Wie viel hast du es parat? Wie viele Länder grenzen denn ans Mittelmeer?
21 Staaten, Länder grenzen ans Mittelmeer, vollkommen unterschiedlich, das Lebensgefühl, die Kulturen. Es ist ja überhaupt die Wiege von unserer Kultur eigentlich in Europa. Da haben die ältesten Begegnungen der Kulturen stattgefunden und das ist das, was uns heute auch noch prägt.
Und wir richten also das Augenmerk vor allem auf die Pflanzenwelt natürlich, aber unweigerlich kommt man immer mit dem ganzen kulturellen Hintergrund und geschichtlichen Hintergrund auch in Berührung.
Das ist das Spannende, das ist ganz wahnsinnig verwoben und die Pflanzen machen auch einen Schlüssel zum Mittelmeerraum auf, dass man den besser verstehen kann, dass man die Kultur besser verstehen kann, dass man sich erinnern kann an etwas, so wie ich mich daran erinnert, wo ich mit 18 Jahre mit so einem alten Corsa, da mit 3 Tagen Führerschein, das erste Mal unbedingt über den Brenner fahren haben müssen, gleich nach dem Geburtstag. Das war ganz, ganz, ganz wichtig, da hinüberfahren ans Mittelmeer, der große Traum.
Ja, der Mittelmeerraum, du hast das schon angedeutet, Astrid, ist natürlich bei allen kulturellen Gemeinsamkeiten, die natürlich durch den griechisch-römischen Hintergrund entstanden sind und das Imperium Romanum, das ja den ganzen Mittelmeerraum umfasst hat, interessanterweise habe ich, das weiß ich noch aus der Lateinzeit, die Römer haben ja das Mittelmeer nicht Mare Mediterraneum genannt, sondern sogar nur Mare Nostrum, also ihr Meer, unser Meer, weil halt das Meer in ihrem Land drin war.
Genau, da hat es ja dazugehört und Cäsar hat ja dann die Piraten verscheucht, das haben wir in der Schule schon gelesen, ganz, ganz wichtig. Aber das ist spannend, also keine andere Region auf unserer Welt war so oft Schauplatz von der Weltgeschichte, die niedergeschrieben worden ist und die weite, weite Auswirkungen gehabt hat. Das ist Mittelmeerraum, das ist eine Begegnungsstätte von Kulturen, ganz soziokulturell vollkommen unterschiedlich, aber geografisch auch völlig unterschiedlich, klimatisch vollkommen zerklüftet, ganz, ganz anders. Das ist ein absoluter Unterschied, ob du jetzt an der nordafrikanischen Küste stehst, ob du auf Madeira bist, ein bisschen weiter draußen, ob du auf Mallorca bist, auf Korsika, ganz oben, wo Schnee liegt auf die Berge oder vielleicht dann in Ligurien, wo es wieder sanfter wird, in der Provence. Das sind ganz unterschiedliche Orte, das sind unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Menschen. Nur eines ist gleich und das ist die Definition vom Mittelmeerraum. Der Mittelmeerraum definiert sich dadurch, wo der Ölbaum verbreitet ist. Also überall, wo der Ölbaum, der Olivenbaum wild wächst, da ist der Mittelmeerraum per Definition angesiedelt. Und das ist natürlich ein Baum, der ganz, ganz weit mit der Menschheitsgeschichte verbunden ist, ganz tief damit verbunden ist. Es ist tatsächlich vor über 9000 Jahren schon unser bekannter Olivenbaum aus der wilden Olive gezüchtet worden. Es war wahrscheinlich eine Art Auswahlverfahren, immer die besseren, die größeren, aber immerhin vor 9000 Jahren. Also das war weit vor dem Ötzi, muss man auch noch sagen. Und die wilde Olive gibt es natürlich immer noch.
Wenn du sagst, wenn wir so vor, in der Rechnung vor Christus nehmen, also wenn du sagst 9000, dann haben wir 2000 weg, also etwa 7000 vor Christus geht die Geschichte des Ölbaums los so.
Etwa 7000 vor Christus geht die Geschichte des Ölbaums los und die ältesten bekannten Ölbäume, die sind tatsächlich 5000 Jahre alt auf Kreta. Das finde ich ja unglaublich. Also 2000 Jahre, nachdem die ersten Ölbäume aus der wilden Olive gezüchtet worden sind, hat man diese Bäume gepflanzt, die heute noch da sind.
Das sind auf Kreta Bäume da, die noch die minoische Kultur quasi erlebt haben.
Die minoische Kultur noch erlebt haben. Und was mich also noch mehr berührt eigentlich, dass im Garten Gethsemane bei Jerusalem 8 Bäume stehen, die sind weit über 2000 Jahre alt. Das heißt, die haben diesen letzten Abend, das letzte Abendmahl miterlebt, da war Jesus mit den Jüngern drunter. Das haben diese Bäume alle miterlebt. Das finde ich also ganz unglaublich.
Da kriegt man ja Gänsehaut, wenn man sich das ein bisschen so vorstellt.
Da kriegt man tatsächlich ja Gänsehaut, wenn man sich das vorstellt. Was ich eine nette Anekdote finde, ist, wie der Ölbaum überhaupt entstanden ist. Ich meine, ganz profan kann man sagen, der ist gezüchtet worden. Ne? Aber es gibt noch eine viel bessere Erklärung. Und zwar ist er ein Geschenk von der Göttin Athene. Weil die Griechen haben dereinst eine Stadt gegründet. Ja? Polis, eine schöne Polis. Und die braucht dann natürlich eine Schutzherrschaft, einen Schutzgott, eine Schutzgöttin. Und die Bewohner dieser Polis haben ja gesagt, also bewerbt euch doch bitte, ihr Götter, wer das schönere Geschenk für uns hat. Und es hat sich also beworben der Poseidon als Meeresgott mit einem Geschenk und die Göttin Athene. Und der Poseidon, ja, der hat als Meeresgott, hat einen schönen Brunnen hingestellt und hat es nur noch pritscheln und plätschern lassen. Ne? Die Athener waren hin und weg. Ein Brunnen, der immer läuft, Tag und Nacht, Sommers wie Winters, das soll unser Gott sein. Waren zuerst wahnsinnig begeistert und haben dann davon probiert. Aber was war das Problem? Es war Salzwasser.
So, er war ja der Meeresgott. Natürlich.
Und dann haben sie gesagt, ja du Athene, was hättest denn du so? Also? Ja, und sie hatte eben einen Ölbaum und hat den Menschen gezeigt, was man mit dem Ölbaum alles machen kann. Man kann von ihm essen. Die Oliven sind essbar. Es ist eine sehr, sehr große Heilpflanze, der Olivenbaum. Nicht nur die Oliven selbst, die unter anderem den Blutdruck senken können, die ja, als Öl wundheilend sind, die hautheilend sind, bei Verbrennungen helfen sie, man salbt mit Olivenöl, aber eben auch die Blätter, die eben heilkundlich ganz wichtig sind, um die Cholesterinwerte zu senken, Blutfettwerte, Arteriosklerose, also großes Heilmittel und es ist der Lichtbringer. Der Ölbaum, der die Öllampe gebracht hat, mit dem Lampinöl. Das Lampinöl, das die schlechteste Art des Öls ist, das eigentlich nicht mehr zum Verzehr geeignet ist. Olivenöl ist nämlich relativ schwierig herzustellen. Das ist gar nicht so billig in der Herstellung. Die müssen nämlich ganz vorsichtig aufgefangen werden, wenn die am Boden fallen, kann es nämlich sein, dass die sehr schnell oxidieren und dann schlecht werden. Dann stehen die um und sind tatsächlich gesundheitsschädlich. Das Öl kann man nur noch verbrennen. Die müssen also sanft gefangen werden, damit sie keine Druckstellen haben, die Oliven, und dann langsam und schonend bei kalten Temperaturen gepresst werden.
Das
und dann
sind diese hat man sogenannten Kaltpressungen, die
genau
man auf
diese Kaltpressungen.
Olivenölflasche
liest. Und da hat man nämlich dann dieses extra native Öl und das in der Herstellung je nach Italien oder Griechenland, das ist ein bisschen billiger in Italien, weil einfach da die Infrastruktur besser ist. Man rechnet mit einem Liter extra virgines Olivenöl in Bioqualität, das kostet zwischen 7 oder 8 Euro in der Herstellung. Und da muss man jetzt wissen, wenn man ein billiges Öl kauft, dass nach EU-Recht tatsächlich zu diesem extra nativen Öl eine kleine Beimischung dabei sein darf an nicht extra nativen, womöglich sogar Lampinöl. Das erklärt es die ganz günstigen Preise. Da kommt man also zu guten Ölen eigentlich nur, wenn man es direkt beim Hersteller kauft. Und dann ist es natürlich eine tolle Sache.
Also aber im Großen und Ganzen kann man dann schon sagen, es ist eine Preisfrage und das gute Öl, das reine Öl, so wie du es beschrieben hast, hat halt seinen Preis dann.
Das reine Öl hat seinen Preis und es hat aber auch wirklich seinen Wert, mit einem reinen Olivenöl zu kochen. Das schmeckt ganz wunderbar. Das hat
Wert und Wirkung. Also natürlich die Inhaltsstoffe sind dann dadurch auch anders, wenn man nichts beimischt, logischerweise.
Die sind ganz, ganz anders. Die sind vollkommen anders. Die sind diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die eben nicht gleich Fettpölsterchen anlegen, sondern die sofort verstoffwechselt werden können, verarbeitet werden können und die also große Heilwirkung haben. Schon die Hildegard von Bingen hat auf Olivenöl geschworen. Das ist bei ihr immer als Baumöl bezeichnet. Und eine von ihren schönsten Rezepturen, die finde ich ganz großartig, man mischt Olivenöl mit Rotwein 1:1. Mischt es, schüttelt es und sprüht es auf. Oder man kann es einreiben auf Wunden, auf Ekzeme, auf Geschwüre. Das ist absolut hautheilend. Es ist wundregenerierend. Ein unglaublich gutes Mittel, auch um etwas leicht zu desinfizieren, eben wegen dem Alkohol im Rotwein. Also ein wunderbarer Baum.
Da fällt mir gerade ein, ich probiere es zwischendurch, mache ich nicht so oft, aber es tut dann immer ganz gut. Wie nennt man das im korrekt? Also wenn man mit Öl so Mundspülungen macht, wie nennt sich das?
Ölziehen. Mhm. Ölziehen nennt man das, einfach um eine Entgiftung der Schleimhäute im Mund herbeizuführen. Tatsächlich Olivenöl per se ist ja auch schon antibakteriell. Und das ist natürlich ideal, wenn man das am Morgen vor dem Frühstück macht. Und
welches Öl hättest du da empfehlen?
Also ich würde tatsächlich das Olivenöl nehmen.
Also es ist kein Raps oder Sonnenblumen?
Nein, überhaupt nicht. Also ich würde Olivenöl nehmen als fast heimische Varietät. Die Olivenbäume sind einfach unserer Kultur sehr, sehr nahe. Die Sonnenblumen, wenn man sich überlegt, die sind ja erst so im 16., 17. Jahrhundert zu uns gekommen. Aha. Sind große Monokulturen. Die Sonnenblumen stammen ja eigentlich aus Mexiko.
Ach so.
Aha. Und können von uns gar nicht so gut verstoffwechselt werden, das Sonnenblumenöl, wie ein Olivenöl.
Aha. Das ist weit und der Raps?
Raps ist eigentlich heimisch, hat aber sehr viel gesättigte Fette drin. Das heißt, die können gar nicht so viel aufnehmen und ist tatsächlich eher belastend für den Körper und für die Schleimhäute. Rapsöl legt sich auf die Schleimhäute drauf und Olivenöl kann mit den Schleimhäuten sich verstoffwechseln, kann interagieren.
Okay.
Aha, also viel interessanter.
Ja.
Was ich so schön finde, wenn man so einen alten Olivenbaum sieht, wenn man sich überlegt, wie lang der gezogen wurde, von den Menschen bearbeitet wurde, wenn man früher gesagt hat, der Olivenbaum ist ein Zeichen des Friedens, dann kommt es daher, dass man einen Olivenbaum mindestens über 100 Jahre pflegen muss. Wildwuchs geht eben nicht. Man muss den über 100 Jahre pflegen und es geht nur in Friedenszeiten, bis er einen vernünftigen Ertrag bringt. Man hat vorher schon ein paar Oliven drauf, aber eben ohne Ertrag. Nur der gepflegte Olivenbaum bringt ihm dann über tausende Jahre Ertrag.
Was für eine Vorstellung. Also, weil ich das jetzt so höre, dann freut es mich ja umso mehr. Ich bin ja in meiner Urlaubsliebe der Insel Kreta verfallen und war da schon oft mal und komme eigentlich nicht weg von der Insel. Denke mir immer, du musst doch mal was anderes anschauen, wenn du schon wegfährst. Oder man bleibt zu Hause. Das wäre natürlich auch eine Alternative und erkundet das eigene Land. Mache ich auch. Aber jetzt auf Kreta, das hat uns so fasziniert, haben wir in einer Gärtnerei so ein kleines Olivenbäumchen mitgenommen, vielleicht wie hoch, 20 Zentimeter oder so hat es. Das haben wir jetzt schon 3 Jahre zu Hause stehen und man sieht eigentlich fast nichts. Es hat ein bisschen zugelegt, aber nicht viel. Also es geht ausgesprochen langsam, bis ein Olivenbaum, wie du gerade erzählst, wächst.
Es wächst unglaublich langsam und ich bin ganz fasziniert über Olivenhaine, über schöne Olivenhaine, die ja ganz unterschiedlich sein können. Eine Biobäuerin in der Mani, also am Peloponnes, bei der ich sehr gern einkaufe, bei der schaut es wild aus. Das sind Tomaten zwischen den Oliven und das ist einfach richtig bunt, weil es eben ja, ökologisch bewirtschaftet wird. Das ist das eine, diese bunten Olivenhaine. Und wenn man weiter nördlich schaut, unter Delphi, also nördlich von Peloponnes, da ist das Meer des Olivier, also das Meer der Olivenbäume. Und da schaut man runter und es sind nur plantagenweise silberglänzende Olivenblätter, die man sieht unterhalb von Delphi, die nur da so üppig sein können, weil eben vom Peloponnes das Wasser runterkommt und da alles gewässert werden kann. Mhm. Viele Wahlleitungen auch, also eine unglaublich alte Kultur und man findet natürlich auch die Öllampen in allen Ausgrabungen, in allen Kulturen der Lichtbringer unter den Bäumen.
Dass ich mein Bäumchen jetzt aber groß sehe, das werde ich nicht mehr erleben. Also
es tut mir wahnsinnig leid, ich befürchte nicht. Mein Sohn hat sich auch zur Konfirmation als Tischschmuck ein Olivenbäumchen gewünscht. Ich befürchte, auch er auch wird sein Olivenbäumchen nicht mehr
groß sehen
können, aber es wächst mit ihm.
Die BR Heimat Kräuterexpertin Astrid Süßmuth nimmt uns heute mit in den Mittelmeerraum. Der Mittelmeerraum als Wiege unserer Kultur, gekennzeichnet vor allem zunächst mal durch den Olivenbaum. Astrid, ich denke mir so manchmal, wir in nördlich der Alpen, wir sind ja von griechisch-römischer Kultur fasziniert. Jeder, wenn wir irgendwo einen römischen Stein noch finden oder Überbleibsel, dann sind wir noch hin und weg und schützen und tun und machen. Ich denke mir manchmal, wir müssen denn die Italiener heutzutage und auch die Griechen und teilweise Spanier damit klarkommen, weil auf ihrem Boden, der ja so grandios geschichtsträchtig ist, auch wenn man denkt, was für historische Persönlichkeiten man in diesem Raum, gerade Italien, Griechenland, findet, von Alexander dem Großen, Aristoteles, Sokrates, also die alten Griechen und auch bei den Römern, weiß nicht, Cäsar, also all die großen Namen, und da sind die Italiener zu Hause.
Aber wahrscheinlich ist es einfach normal dann, wenn man da immer ist, wo das ist. Aber wenn ich mir überlege, jetzt gehe ich da in Rom und da ist der Cicero, den ich in der Schule gelesen habe, und der als Redner, gell, der ist da auf und abgekupft wie so ein Italiener, der hat geredet und da ist zugegangen.
Und hat auf den Cäsar geschimpft.
Ja, selbstverständlich. Und bei den Olympischen Spielen, wie die da drin sind und wo man selber jetzt stehen kann an der Startlinie. Und in Delphi, wo die Orakelsprüche waren, da ist man jetzt. Oder Castel del Monte, ganz im Süden, in Apulien, wo
Friedrich II. Das sind mal andere Zeit schon, aber tausend Jahre später.
Wenn man so mit der Zeit geht, tausend Jahre später, Friedrich II., der da diesen G8-Gipfel einberufen hat praktisch, den ersten, der ein Buch geschrieben hat über die Falknerei, De Artibus Venandi Cum Avibus, also über die Kunst mit Falken zu jagen. Das ist heute noch das Standardwerk für die Vogelbeiz. Wenn man sich das überlegt, wie sich da die Kultur fortgesetzt hat, was dann noch geblieben ist, und das nochmal zurück zum Cicero, das Rechtssystem, auf dem ja das Römische, auf dem ja unser Rechtssystem fußt. Und wenn wir nochmal wieder in die Neuzeit kommen, der Goethe, großer Italien-Fan mit seiner italienischen Reise, der natürlich dieses mediterrane Gefühl da ein bisschen uns näher gebracht hat.
Und das kommt ja von Goethe auch, das Land, wo die Zitronen blühen. Ja,
selbstverständlich. Wilhelm Meisters Lehrjahre mit diesem Mädchen Mignon, das sagt dann: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen blühen, ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl? Dahin möchte ich mit dir, o mein Geliebter, ziehen. Natürlich, die Zitrone ist, das riecht man, diese duftenden Blütchen, diese weißen Blütensternchen von den Zitronen finde ich ja toll. Ich bin ja ganz, ganz großer Zitronenfan, wobei die Zitrone eher eine junge Mittelmeerpflanze ist tatsächlich. Die wurde erst im 10. Jahrhundert von Arabern nach Europa hergebracht. Das ist eine Kreuzung von der persischen Limette, einer Pampelmuse und der Zitronat-Zitrone. Das ist die mit dem ganz dicken Fruchtfleisch, die man eben für das Zitronat hernimmt. Mhm. Kennt man erst seit eigentlich dem 10. Jahrhundert. In Spanien war es zuerst, kam dann rüber nach Italien. Man hat die auch eigentlich erst als Heilpflanze gehabt. Man hat die verwendet, nämlich gegen Ungeziefer, bei Erkältungen, zur Immunverbesserung. Und das Wort Citrus kommt tatsächlich auch von dem griechischen Wort Kedrus. Das ist ein Ungeziefer vertreibendes Holz, die Zeder eben. Mhm, also eine wunderschöne Pflanze, kann man auch bei uns haben natürlich, aber nur im Topf und nur innen drin. Mhm. Eigentlich ein junges Gemüse sozusagen. Die richtigen Mittelmeerpflanzen, diese großen Kulturpflanzen, die sind ja viel, viel älter. Also angefangen vom Olivenbaum, den wir vor über 9000 Jahren...
Sigrid, ist richtig, das sind aber dann eben keine Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte sind mal, also es hat ja auch schon beträchtliches Alter, aber...
Hat auch ein beträchtliches Alter. Zu den Zitrusfrüchten zählt eben die Zitronat-Zitrone, die man auch im Altertum schon hatte. Mhm. Das war eigentlich die Zitrone am Mittelmeer, die man da hatte. Mhm. Wirkt ähnlich wie unsere heutige Citrus limonum, hat aber eben das dicke Fruchtfleisch und viel weniger von dem Zitronensaft innen drin.
Aber du warst bei den menschheitsgeschichtlich quasi ältesten Kulturpflanzen. Olive 9000 Jahre, hast du gesagt.
Wein, was haben wir noch? 5000 Jahre. Papyrus 5000 Jahre. Und die Zuckermelone, die magst du ja auch recht gerne.
Ja.
5000 Jahre. Ganz bekannt in der griechischen Hochkultur, da hat man das damals aus Wildformen, die gab es in Zentralafrika, hat man die gezüchtet und bis rauf ans Mittelmeer gebracht, wo die heute noch kultiviert werden. Verschiedene Arten von Zuckermelonen, und da gehört dazu die gelbschalige Honigmelone, dann die, ja, diese Netzmelone, die ganz fruchtig duftet, oder die süße Cantaloupe-Melone, hat übrigens früher nur der Papst essen dürfen, weil es so fein war. Gell? Und die Zuckermelone oder Honigmelone nennen wir es auch, ist ganz, ganz frostempfindlich. Ich habe ein paar Mal probiert, sie auch bei uns am Balkon zu ziehen, dass ich kleine Melone kriege. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist der einfach viel, viel, viel zu kalt. Ist eine wunderschöne Pflanze, eigentlich gehört zu den Kürbisgewächsen, und sie soll vor Laurenzi geerntet werden. Es heißt nämlich, dass der heilige Laurentius am 10. August immer auf die Zuckermelonen draufsteigt und die verdirbt. Dann sind die nicht mehr essbar. Und weißt du, was der noch macht? Er bieselt auf die Gurken drauf. Die kann man auch nicht mehr essen.
Was für ein gemeiner Mensch.
Unfreundlich, absolut ja. Unfreundlich. Aber das kann ich mir vorstellen, weil das ist etwas, was ich an Griechenland nicht so gerne mag. Wenn man im August kommt, dann sind ganz oft die abgeernteten Melonenfelder mit den letzten Resten der nicht mehr erntbaren Melonen, und die stinken dann tatsächlich. Also das ist ein Geruch, den ich nicht mag. Ja, dagegen ja. Die frischen Melonen, die riechen natürlich wunderbar. Und der Verzehr von Honigmelonen ist extrem durststillend, ist erfrischend, ganz beruhigend. Und man weiß, wenn man Honigmelonen isst, dann führt es von der Abnahme, dann nimmt die Krampfbereitschaft im Magen ab. Man wird entspannter im Magen. Das kann also auch nervösen Magen-Darmkrämpfen sehr gut vorbeugen. Und wenn man sie aufschneidet, dann kann man sie nehmen als Auflagen bei Sonnenbrand, auf Wunden und auch auf Schmerzen von Gelenken, wenn man sich angekaut hat zum Beispiel, oder Wachstumsschmerzen von Kindern, wenn die Knie wehtun, wenn es ganz schnell aufschießen, dann Umschläge mit der Honigmelone wirkt hervorragend.
Wenn du von den menschheitsgeschichtlich ältesten Kulturpflanzen sprichst, auch ich denke in griechisch-römischen Schriften, also da sind wir mal im vor Christus noch, 2-3 Jahrhunderte oder um Christus rum, scheint auch immer der Granatapfel, gehört der nicht auch in diese Riege?
Der gehört auch in diese Riege. Über 6000 Jahre lang kennen wir den schon als Menschheit, eine große Pflanze, und das ist eine der typischen Götterpflanzen. Also wenig Pflanzen sind so sehr mit den Göttern und Sagen und Legenden verbunden wie eben der Granatapfel. Eine hervorragende Pflanze.
Ja, einige Kilometer legen wir heute mit Astrid Süßmuth, unserer Beheimatkräuterexpertin, auch zurück, denn sie durchwandert mit uns den Mittelmeerraum. Mit durch die wunderbare Flora in dieser Region. Jetzt haben wir vorhin gesagt, mediterrane Götterpflanzen, weil die Menschen in der Antike, die Römer und zuvor die Griechen, haben die ganze Pflanzenwelt viel mit der Götterwelt verbunden. Inwiefern?
Ja, es hängt ja so zusammen, dass die Mythologie und die Vegetation zusammenhängen. Das ist eindeutig miteinander verbunden. Das Geschehen und Werden, das Vergehen, das kann nur göttliches Wirken sein. Und die Pflanzenwelt repräsentiert das Kommen und Gehen, das Werden, wie die Demeter eben, die Göttin der Vegetation, die ja ihre Tochter in die Unterwelt schicken musste, zu dem Hades. Ganz, ganz unglückliche Geschichte. Ne? die hat immer dann wieder das Leben zugelassen, nur dann, wenn ihre Tochter wieder auf die Erde gekommen ist. Und wenn die Tochter wieder in die Unterwelt gehen musste, dann ist alles Leben erloschen und da war das Leben aus. Ganz einfach eigentlich. Ne? Kann man so sagen. Die Götter haben in der Natur gewohnt, die Nymphen in den heiligen Hainen, da kann man sich ja die vorstellen, wie so kleine Nymphlein rumhüpfen. Ne? Und die hat man nicht betreten dürfen. Das war tatsächlich ein Tabu, diese heiligen Orte, diese heiligen Haine zu betreten. Und eines dieser heiligen Haine war tatsächlich ein Lorbeerhain rund um Delphi. Lorbeer, der zusammenhängt mit dem Gott Apoll, dem Gott der Weissagekunst, der Dichtung, auch der Kampfeskunst, weil an diesem Ort soll der einst einmal der Apoll den Erdendrachen besiegt haben. Erdendrachen Pythia hat er besiegt, und Da hat er sich dann nach seinem blutigen Sieg über diesen Erdendrachen mit Lorbeerwasser abgewaschen, was ja dem Sieger vorbehalten ist. Mhm. Und hat zu seinen Anhängern gesagt, auch ihr kränzt euch mit Lorbeer, der gibt euch Einsichten. Und die Pythia, die spätere, die Seherin, die in Delphi das Orakel gesprochen hat, hat auch immer einen Lorbeerkranz getragen. Mhm. Lorbeer steht für den Sieger. Lorbeer gibt Kraft, gibt Unterstützung. Der Cäsar hat sich ja tatsächlich vom Senat das Recht geben lassen, immer einen Lorbeerkranz zu tragen. Das ist gar nicht so blöd. Also wenn man jetzt sagt, hellsichtig hin oder her, aber es stärkt einen tatsächlich in der Kombinationsgabe. Es macht einen wesentlich konzentrierter, Lorbeer zu essen, Lorbeer zu trinken oder eben Lorbeer als Kranz zu tragen. Das muss man sich so vorstellen, dass das ja auf der Haut aufliegt. Man nimmt dann die Inhaltsstoffe, wenn es aufliegt, wenn man ein bisschen schwitzt, über die Haut auf und hat dann die positive Wirkung des Lorbeers direkt am Gehirn, wo man denken kann.
Also Lorbeer ist genießbar?
Lorbeer ist absolut genießbar. Also die Lorbeerblätter kennt man ja als Verdauungshilfe im Sauerkraut zum Beispiel. Aber Lorbeer ist tatsächlich ein großes, großes Heilmittel, aber auch ein Genussmittel eigentlich, um etwas schmackhafter zu machen. Und Lorbeer kränzt den Sieger. Das französische Abitur heißt ja, wie du weißt, Baccalauréat. Und Bac ist der Kranz, à Lauréat, also der Kranz von Lorbeer. Die sind eben mit Lorbeer gekränzt. Und ich habe Lorbeer immer zu Hause, zum einen zum Kochen, weil ich es einfach gerne in Speisen reingebe als Gewürz, aber auch als Erste-Hilfemittel. Das ist nämlich das beste Erste-Hilfemittel bei Blasenentzündung. Man macht einen starken Tee aus Lorbeerblättern, kocht den richtig auf, tut ihn in Badwanne und setzt sich rein. Aha. Es ist absolut antibakteriell gegenüber den Kolibakterien. Deswegen auch interessant natürlich als Gewürz. Gewürze haben immer eine antibakterielle Wirkung. Deswegen hat man es früher genommen. Deswegen hat man überhaupt angefangen, diese Pflanzen zu verwenden. Und das kann man eben auch bei der Blasenentzündung verwenden. Es ist leicht schmerzstillend. Es ist antibakteriell und damit eine große erste Hilfe.
Wachsen tut er bei uns aber nicht, man kriegt ihn bei uns nicht kultiviert. Der braucht ein wärmeres Klima.
Der braucht ein wärmeres Klima. Man tut ihn im Winter rein, da kriegt er aber Blattläuse. Die Blattlaus ist der größte Feind des Lorbeers, heißt es. Tatsächlich gibt es auf Helgoland ein paar große ausgepflanzte Exemplare, die seit den 80er Jahren da wachsen. Interessant, ich habe bei mir natürlich im Starnberger Land noch nie durchgebracht. Und ich kaufe mir eigentlich lieber, wenn ich irgendwo im Süden bin, ein paar Lorbeerblättchen, damit ich wieder einen schönen Vorrat habe. Was ich aber jetzt erst gesagt habe, das habe ich ja völlig überrumpelt. Wir waren eigentlich bei der Demeter und bei der Persephone.
Ja.
Das ist ja sehr, sehr spannend. Also die Persephone, kann man sich vorstellen, Demeter, die große Vegetationsgöttin, und die Persephone als lebenslustiges, junges Mädel, die über die Wiesen hüpft. Und so ist sie über eine Narzissenwiese gesprungen. Und dann kam der Gott der Unterwelt und fand sie so fesch, dass er sie gleich schwupp mitgenommen hat, mit in die Unterwelt. Und sie hat dort einen Fehler gemacht. Sie hat nämlich in einen Granatapfel gebissen. Sie konnte nicht widerstehen und diesen verlockenden Granatapfel essen. Und wenn man einmal was in der Unterwelt gegessen hat, dann muss man dafür immer bleiben. Bleibt allerdings für immer jung und schön. Das ist natürlich das andere. Ne? Es war dann so ein bisschen ein Deal mit dem Zeus, der sich hineingemischt hat, weil also immer nur Winter zu haben, weil die Demeter trauert auf Erden, weil ihre Tochter da verzogen ist, das geht auch nicht. Also ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr da. Ne? Unsere Jahreszeiten, Sommer und Winter. Der Granatapfel ist eine ganz spannende Heilpflanze auch. Er hat nämlich eine ganz enorme Anti-Aging-Wirkung. Es ist ein Phytoöstrogen, also es enthält Aminosäuren, die dem menschlichen Östrogen sehr nahe sind. Und damit ist er ein echter Jungbrunnen, könnte man sagen. Ne? Ist für Entzündungen interessant, für Hautentzündungen, als Einreibungsmittel zum Essen natürlich auch, für erhöhte Blutfettwerte, senkt Nervosität, steigert die Konzentrationsfähigkeit. Und man weiß, dass man täglich 240 Milliliter Saft trinkt, deshalb so genau, weil die Forschungsergebnisse eben darauf berufen. Es erhöht die Herzmuskeldurchblutung ganz signifikant und man hat eine Leistungssteigerung. Meistens mögen ihn Frauen lieber als Männer. Das wissen wir ja schon von der Persephone eigentlich. Ja. Und interessant ist es, dass er noch viel älter ist als die griechische Mythologie. Es ist nämlich eigentlich der heilige Baum der phönizischen Himmelsgöttin Astarte. Astarte, die.
Also Phönizien, da bewegen wir uns im heutigen Libanon, oder?
So heutiger wir, Libanon, ungefähr diese Ecke, Jordanien, Libanon, diese Ecke, später dann natürlich Hannibal. Und weil du vorher gesagt hast.
Weil die Phönizier ja nach Nordafrika weitergesegelt sind.
Weil du gesagt hast, Mare Nostrum, haben die Römer gesagt, unser Meer. Da erinnere ich mich noch sehr gut an eine Zeichnung aus den Schulbüchern, wo da stand, oder wo das schematisch aufgezeichnet war, das Römische Reich hat sich flächig ausgebreitet. Ne? Die haben immer wieder Eroberungen gemacht, da sind die Legionen gekommen, aber die Phönizier haben es anders gemacht. Es war eine Handelsmacht. Die haben eben Handelsstützpunkte gegründet. Einmal ein Handelsstützpunkt eben im Karthago, Nordafrika.
Heute Tunesien.
Ja. Heute Tunesien. Dann einmal auf Korsika, da kommen wir später noch drauf, und einmal sogar in Spanien. Die haben also wie ein Spinnennetz praktisch den Mittelmeerraum überzogen und waren so für die Römer auch gar nicht greifbar,
nicht wirklich greifbar.
Und eben schwer bekämpfbar. Ne? Da sind die aufeinandergeprallt und haben da aber überall ihren heiligen Granatapfel mitgebracht, deshalb auch Granada.
Ach, in Andalusien. Aha.
Also ein sehr spannender Baum, der natürlich als Sinnbild der Weiblichkeit auch noch gilt, wenn man ihn aufbricht. Und
ja.
Interessante
also,
Dinge.
Ja. Also mit diesem Wissen und Bewusstsein wäre den nächsten Granatapfel in jeglicher Form ganz anders genießen.
Ja, man muss aber aufpassen, wenn man einen Granatapfel isst. Das ist nämlich schon eine kleine Kunst, den zu öffnen. Weil Scheiben schneiden kann man nicht. Es sind ja innen lauter kleine Kerne mit Fruchtfleisch rundherum. Eben diese kleinen Granaten. Und es schaut wunderschön aus, aber man muss ihn so nehmen, man nimmt den Granatapfel, schneidet oben, wo die Blüte ist eigentlich, schneidet man einen Trichter rein und bricht ihn auf. Und dann kann man diese einzelnen kleinen Stücklein, diese Granaten entnehmen. Und wenn man ihn schneidet, dann hat man nämlich nur die rote Sauce und alles färbt.
Das braucht man auch nicht unbedingt dann.
Braucht man so gut unbedingt.
Der Saft ist und seine Wirkung hat.
Dieser Granatapfelbaum ist übrigens in einem der schönsten und berühmtesten Gärten gestanden der Mythologie überhaupt. Das war nämlich der Garten der Hexengöttin Hekate. Sehr, sehr spannend. Es sind also die Hekate, ja, als Hexengöttin hat er große Bandbreite gehabt, für was zuständig war, also für Geburten, für Tod, Wegkreuzungen, Verwandlungen, Geisterbeschwörungen, Zauberkunst, Magie, alles drin. Also die, wenn man sich mit der gestellt hat, war man für alles gerüstet. Ne? Und die hat einen Garten gehabt am Ufer des Flusses Phasis im antiken Kolchis, ungefähr im heutigen Georgien war das.
Das ist ja ganz die andere Seite vom Schwarzen Meer.
Die andere Seite vom Schwarzen Meer.
Also die östliche
gehört aber zum Magna Graeca, zum großen Griechenland dazu und ist eben die Heimat dieser Hexengöttin.
Und warte mal kurz, da haben wir ja auch Jason und das Goldene Vlies und das war auch die Ecke
richtig,
dann.
Vollkommen richtig. In diesem Garten ist nämlich auch das Goldene Vlies aufgehoben worden. Da war das eigentlich, aus dem wurde das erst gestohlen. Und das ist der Garten, in dem ganz viele Pflanzen sind. Es sind Zauberpflanzen, es sind aber auch Heilpflanzen, vor allem in der Frauenheilkunde, und es sind sehr, sehr viele Giftpflanzen drin. Es ist natürlich der Lorbeer drin, es ist der Aphodil drin, es ist das Veilchen drin, das Alpenveilchen, die Pfingstrose gehört rein, der Schlafmohn, die Kamille, eine Malve, der Mohrenpfeffer, der Eisenhut, den man bei uns ja als ganz giftige Pflanze kennt, ein schwarzer Nachtschatten und auch die Poleiminze. Und die Poleiminze?
Nochmal Poleiminze.
Die Poleiminze, eine hochinteressante Frauenheilpflanze, die man bis in die frühe Neuzeit bei uns verwendet hat und die eigentlich dann ausgerottet wurde aus den Gärten, weil bereits der Besitz von Poleiminze galt als Nachweis, dass eine Frau eine Hexe war. Die Poleiminze ist zwar mit den uns bekannten Minzen, Ackerminze, Rossminze, die Züchtung der Pfefferminze später, schon verwandt. Sie ist aber eine Giftpflanze. Die ist tatsächlich eine giftige Minze. Und diese Poleiminze, die haben wissende Frauen verwendet, um tote Föten auszutreiben aus einer Mutter. Es war also eine Hebammenpflanze und Hebammen galten als Hexen und es war das einzige Mittel, wie man da helfen hat können. Und wenn eine Frau das konnte, ein totes Kind auf die Welt bringen, dann war es eine Hexe. Und diese starke, starke Heilpflanze seit alters her war natürlich dann höchst gefürchtet.
Du hast gesagt, sie ist dann auch schon ausgestorben gewesen. Was haben denn, wenn wir vom Mittelmeerraum sprechen und von griechisch-römischer Geschichte, in dem Fall auch Mythologie, was sind denn Überbleibsel bei uns? Haben die Römer Pflanzen zu uns gebracht? Wir zum Beispiel, nachdem Amerika entdeckt worden ist, kommen alle möglichen Pflanzen zu uns aus Amerika. Berühmtestes Beispiel die Kartoffel. Gibt es sowas Ähnliches bei den Römern auch?
Das gibt es auf jeden Fall. Also was uns geblieben ist, das ist gerade in den Weinbaugegenden der Wein natürlich, der Mandelbaum, die Edelkastanie. Das sind so klassische Bäume, die mitgebracht wurden von den Römern. Aber die haben auch ihre ganz normalen Speisepflanzen, Gewürzpflanzen mitgenommen, die Petersilie zum Beispiel. Klassiker der bayerischen Küche. Gell? Mhm. Petersilie kommt von den Römern.
Von den Römern.
Mhm. Petrosilenum, also der Sellerie, der auf den Steinen wächst. Mhm. Ich kenne nur einen einzigen Wildstandort, spannenderweise auf Korsika ist der. Also das ist mitgebracht worden. Der Anis ist mitgebracht worden von den Römern. Die Anis, diese Brot, das Brotgewürz, das für die Springerle das Gewürz, eine sehr beruhigende, magenstärkende Pflanze. Ganz spannend eigentlich, Anis wird ganz selten nur als Heilpflanze genommen. Dabei ist es eine ganz sanft wirkende Pflanze, die einen unglaublich beruhigt. Springerle vor dem Weihnachtsstress, da ist man sofort ruhiger. Mhm. Und das hat auch der Vergil übrigens beschrieben. Wenn das Publikum zu sehr getobt hat im Kolosseum, dann wurden Aniskekse ausgegeben, damit sich die Leute wieder beruhigt haben, ob des Dramas, das sich vor ihnen abspielt. Und man hat immer noch Anissamen und Krümel von Aniskeksen zwischen den Sitzreihen gefunden, als man da nachgeschaut hat. Also sehr spannend. Aber es ist nicht nur so, dass die Römer nach Bayern gekommen sind, es sind natürlich auch die Bayern runter ans Mittelmeer gekommen. Gell? Und überhaupt, Rom und Bayern hat ja eine ganz enge Beziehung. Also Ludwig I., der hat ja festgestellt, Rom ist rückwärts Amor gewesen. Das war also für diesen Schöngeist das Allerwichtigste.
Habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth nimmt uns heute mit auf eine Wanderung, eine Pflanzenwanderung im Mittelmeerraum, das natürlich zwangsläufig eine Kultur- und Geschichtswanderung auch wird. Astrid, wir haben jetzt schon viel über Griechisch-Römisches gehört und die Mythologie dieser beiden Hochkulturen. Aber auch die Bayern haben im Mittelmeerraum mitgemischt, kann man sagen.
Aber man kann also direkt sagen, Bayern war eine Weltmacht am Mittelmeer.
Das ist eine Aussage. Darüber erfahren wir mehr in der nächsten Stunde. Astrid Süßmuth bei uns in Habe die Ehre. Nach den 11 Uhr Nachrichten geht's weiter.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Die Mittelmeerflora ist, kann man sagen, ein Sinnbild von Lebenslust unter südlicher Sonne. Von der Geschichtsträchtigkeit der Region gar nicht zu reden. Unsere BR Heimat Kräuterexpertin Astrid Süßmuth, die kennt sich mit der heimischen Pflanzen- und Kräuterwelt natürlich bestens aus. Aber sie beschäftigt sich auch intensiv mit den Pflanzenschätzen rund um das Mittelmeer. Und davon gibt sie uns heute ein bisschen Einblick. Und jetzt hast du vor der Nachrichtenpause gesagt, Astrid, wenn wir Bayern mit dem Mittelmeer in Verbindung bringen, dann ist Bayern sogar eine Weltmacht. Was hat dich denn da geritten zu dieser Aussage?
Ja, zum einen, die Welt war natürlich kleiner gesehen, ne? Aber die Grafen von Arco, von denen auch mit das bayerische Wappen stammt, die sind natürlich am Gardasee verortet. Wir gehen zurück zu Heinrich dem Löwen und der bayerische Löwe im Königreich von Nafplion, der immer noch dasteht und über das moderne Griechenland wacht. Aha. Das ist natürlich schon so ein bisschen kleine Weltmacht.
Da sind wir dann ja, beim Wittelsbacher Otto, dem ersten König von Griechenland. Die Astrid Süßmuth nimmt uns heute mit ihrer Reiselust ans Mittelmeer. Und man erfährt natürlich in diesem geschichtsträchtigen Raum auch viel von Land und Leuten und der Kultur. Und ja, du hast es gerade angedeutet, die Grafen von Arco und Ludwig I. spielen eine Rolle, wenn man in den Süden schaut.
Also das Wichtigste für uns Bayern sind eigentlich die Grafen von Arco. Da Arco, wo man sich als bayerischer Kletterer sehr gerne verlustiert am Gardasee, gell? Da zieht es einen traditionell hin, das ist naturgegeben. Und das muss deshalb sein, weil Arco ist das italienische Wort für Bogen. Und du erinnerst dich vielleicht, unser bayerisches Rautenwappen ist nämlich von den Grafen von Bogen. Mhm. Und die stammen wiederum von den Grafen von Arco ab. Mhm. Also das hat eins zusammengehört, deshalb weiß-blau finden wir ganz wunderbar. Vom Gardasee bis hier sind die Grafen von Arco. Mhm. Und in Arco, nördlich am Gardasee, da gibt es auch was besonders Schönes in der Pflanzenwelt zu sehen. Da ist nämlich der nördlichste Steineichenwald, den wir überhaupt haben. Die Steineiche gehört wie der Olivenbaum zu den ganz wichtigen mediterranen Pflanzen. Das sind diese immergrünen Hartlaubwälder, nennt sich das. Die haben früher eigentlich das ganze Mittelmeer umstanden, relativ nah an der Küste auch gerne, und sind aber von den Römern tatsächlich abgeholzt worden, weil diese die Eichenstämme gebraucht haben
für den Schiffsbau.
Mhm. Die Steineiche schaut eher so ein bisschen aus wie ein Ilexblatt. Das harte Laubblatt, sie ist eben immergrün und hat ein bisschen so Stacheln außen dran. Heißt deshalb auch botanisch Quercus ilex, also die Ilex, die Stechpalmeneiche. Die kann bis zu 500 Jahre alt werden. Und man hat die früher schon als ganz wichtig empfunden. Das war der Baum, der in der Mitte des Gartens der Hexengöttin Hekate gestanden ist. Es hat geheißen, dass verschiedene Seher und Geisterbeschwörer da das Raunen der Götter unter dem Steineichen erkannt haben. Und es gibt auch eine Legende, dass nämlich der Franziskanerorden so lange bestehen soll, wie die uralte Steineiche aus der Zeit vom heiligen Franziskus an der Einsiedelei von Eremo delle Carceri bei Assisi noch steht. Und der schaut momentan tatsächlich nicht recht gut aus. Gell? Der hat viele Stürme, hat mit Seile droh. Also ein spannender Baum. Wir hoffen, dass er noch lange stehen wird. Mhm. Aber das ist mal so der Hintergrund der Grafen von Arco, die eben bei dem Steineichenwäldchen da ihre Kraft hatten am Gardasee. Mhm.
Gibt es bei der Steineiche, kurze Frage noch, gibt es eine medizinische Wirkung noch?
Ja, man kann in Rinden Abkochung machen bei Hämorrhoiden als Sitzbäder oder bei Rheuma kann man es verwenden. Und interessanter sind aber noch diese Insektengallen, die auf den Blättern entstehen. Also wenn Gallwespen sind es vor allem, die stechen in die Blätter und legen da ihre Eier ab. Und es werden ganz harte Kügelchen. Und diese Steineichengallen, die kann man aufkochen auch, in Wein meistens, und die nimmt man dann für Wundwaschungen zum Beispiel her. Mhm. Und es gibt dann die Eichengallustinte, die man daraus machen kann. Das ist eine, die man mit Gummi Arabicum vermischen und aufkochen. Aus der kann man eine dokumentenechte Tinte herstellen. Aha. Gar nicht so arg schwierig, habe ich mal im heimischen Labor probiert. Der Nachteil nur war, dass alles schwarz war und dass es wirklich dokumentenecht ist. Es ist auch hautecht, es ist auch fußbodenecht und auch tischecht. Und auch taschentuchecht und so. Es werden heute noch Staatsverträge tatsächlich mit dieser Gallustinte unterschrieben. Also ganz was Wichtiges.
Ja.
Aber wenn wir mal weitergehen, der Herzog Heinrich der Löwe, gell, weil du gesagt hast, die München ist die nördlichste Stadt Italiens, der hat sich tatsächlich auf seiner Reise nach Italien mit Barbarossa, da hat er sich Anregungen geholt, wie er seine Stadt München bauen will. Also das stammt schon aus dieser Zeit und die Anregungen der Baukunst kommen daher. Mhm. Baukunst von hier nach da. Der Herzog, der König Ludwig I. war natürlich der große Mittelmeer-Fan.
Also wenn man griechisch-römisch mit Bayern verbindet, dann kommt eigentlich, denke ich, schon als erstes König Ludwig I. in den Sinn, sowohl wie er München mit seinen Bauten geprägt hat.
Und der Ludwigstraße natürlich.
Und der Königsplatz natürlich, Propyläen, Glyptothek und
das Pompeianum in Aschaffenburg finde ich ja wunderschön, mit einem Garten, der angelegt ist mit Zitronen und Mandelbäumen und Wein und Säulenpappeln, ist natürlich ganz, ganz toll. Und was der aber noch gemacht hat, er hat natürlich seinen Sohn auch noch als griechischen König intronisiert. Otto der Erste, König von Griechenland, war eine kurze Zeit, aber immerhin das Weiß-Blau in der griechischen Fahne stammt vom Weiß-Blau aus der bayerischen Fahne, muss man auch einmal sagen. Ne?
Wobei man fairerweise sagen muss, um der Geschichte Rechnung zu tragen, der Otto war ja von den europäischen Großmächten her gesehen, die dann da waren, Frankreich, England, war ja nicht die erste Wahl. Aber es hat sich dann so ergeben und der Ludwig war bereit, da seinen Sohn damit. Und dem hat es natürlich gut hineingepasst.
Er wollte das natürlich.
Das war für ihn natürlich ein Glückstreffer.
Auch sehr gerne. Er wurde dann tatsächlich auch aus Griechenland wieder verjagt, der arme Otto. Er hatte zunächst seinen Regierungssitz, seinen ersten Regierungssitz in Nafplion, das ist am Peloponnes unten. Eine sehr schöne kleine Stadt eigentlich.
Auf Deutsch Nauplia.
Wie diese Nauplia-Schnecke. Ja. Ein sehr schöner kleiner Ort und da findet man heute noch einen ganz großen bayerischen Löwen, der ist in die Wand gemeißelt, ist etwa in 4 Meter Höhe und selbst auch 3 Meter hoch, ein ganz großer bayerischer Löwe. Ich bin immer vor Ehrfurcht erstarrt, fast, wenn ich da vorbeikomme.
Und ein großes geschichtliches Ereignis, oder ja, groß, ein geschichtliches Ereignis kann man in der Pinakothek bewundern, sogar auf dem Bild eben dieser Einzug vom Otto in Nafplio oder Nauplia.
In Nauplia, gemalt von dem Peter Hess, das war ja ein Hofmaler vom Ludwig dem I., hat er nicht auch die Ludwigskirche tatsächlich ausgemalt. Aber von diesem Peter Hess stammt dieses schöne, große Gemälde, Ankunft von König Otto in Nafplion. Und da ist was Interessantes gemalt. Also nicht nur sämtliche Würdenträger, sondern am Boden eine kleine Alraune. Die Alraune, die Hexenwurzel, Galgenmännchen, Hexenmännchen, Zauberwurzel, diese größte Hexenpflanze überhaupt, die im Sommer einzieht, die man überhaupt nicht mehr sieht. Und dann kommt sie im Frühjahr, schaut ein bisschen aus wie ein Salat mit den Blättern erst, hat eine wunderschöne lila Blüte, duftet fliedergleich oder wie eine Rose und macht dann die orangen Früchte, die tatsächlich in Wein früher genossen wurden, weil sie sowohl die Damen als auch die Herren extrem angeregt haben sollen. Mhm. Interessanter noch ist aber die Wurzel. Und da beschreibt ja schon Goethe, man muss mindestens einen schwarzen Hund, den Pudel, den Schwarzen hinspannen, wenn man es herausziehen will, dieses Galgenmännchen, weil nämlich die Wurzel wie ein Mensch geformt ist. Und sie schreit beim Herausziehen. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, Harry Potter, die Kammer des Schreckens, da lernen die Schüler, wie man die Alraunen umtopft und da quietschen die auch so furchtbar. Übrigens waren nach dem Kinostart von dem Harry-Potter-Film alle Alraunen in England ausverkauft. Also hat man versucht. Und tatsächlich, es schaut schon aus wie so ein Mensch mit Armen und Beinen unten. Angeblich, wenn man den Schrei hört und selber gezogen hat, dann soll man tot sein, da soll man tot umfallen. Deswegen muss es auch der Hund machen. Wachsen tun sie angeblich besonders gerne unter einem Galgen, wo der Blutstropfen des Gehängten oder Sonstiges den Boden berührt hat. Ne? Die Hildegard hat gefunden, dass die Alraune der erste Versuch Gottes ist, den Menschen zu erschaffen. Und die Wurzel ist vom Teufel besessen. Gell? Also sie fand es ganz, ganz gefährlich. Und gefährlich war es auch in späteren Jahrhunderten noch. Sie war nämlich Bestandteil der Aqua Tofana, der Borgia. Die Borgia, dieses Papstgeschlecht mit Lucrezia Borgia, dem Papst Alessandro, hat er, glaube ich, geheißen, Alessandro Borgia. Die haben dieses Thronfolgerpulver, hat Lieselotte von der Pfalz genannt, aus der Alraune gemischt, mal farblos, man hat es nicht geschmeckt und einfach einmal waren sie tot.
Ach so, deswegen Thronfolger. Dann, wenn der Thronfolger soll installiert werden, dann muss der den Thron jetzt hat, kriegt der Alraune verabreicht.
Tatsächlich, ja. Es ist eine ganz spannende Heilpflanze. Sie ist nämlich sehr, sehr, sehr schmerzlindernd. Allerdings nur in allergeringsten Dosen.
Ich wollte gerade sagen, also man muss sich schwer ziemlich auskennen mit diesem Gewächs.
Und es ist auch erstaunlicherweise nie so in den europäischen Heilmittelschatz eingegangen, wie andere Giftpflanzen, Heilpflanzen aus dem Mittelmeerraum.
Wie kann man sich das erklären? Ist es so kompliziert zu handhaben?
Na, eigentlich nicht. Also tatsächlich Aconitum, der Eisenhut, den man ja in der Antike kannte, der ist wesentlich giftiger noch. Den hat man sehr viel genommen, gerade in den Klöstern gegen Rheuma, gegen Arthritis als Schmerzmittel. Wurde vermutlich an dem einen oder anderen Ketzer ausprobiert, ne, die Dosierung. Die Alraune nicht, aber wahrscheinlich deshalb, weil sie eben als Teufelswerk gegolten hat, weil sie so menschlich aussah, weil sie mit Zauberkünsten in Beziehung stand. Es sollen Kaiser hatten Alraunen, die wurden gesalbt und in ein Schächtelchen gelegt und mitgegeben, und die haben die Macht erhalten, also eine Macht, eine Zauberpflanze. Und irgendwie war es einem nicht ganz koscher, ja. Mhm. Es war was Gefährliches an der Alraune. Es heißt auch tatsächlich, dass verschiedene Menschen über den Alraunen immer noch ein Leuchten wahrnehmen, wenn sie über griechische Felder gehen. Die Alraunen erkennt man nachts an ihrem Leuchten, was eigentlich gar nicht weit erklärbar ist, dass diese Pflanzen nachts leuchten sollen. Also es ist irgendwas Gefährliches, Teuflisches dran. Und es wurde bei uns ja vor allem die Heilkunde von den Klöstern ausgeübt, und denen war das zu gefährlich. Wie gesagt, Hildegard.
Wenn das schon so losgeht, was man da in die Wurzel interpretiert.
Mhm. Was man da rein interpretiert.
Mhm. Habe ich die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch. Und wir sind heute auf der Roas, wir sind unterwegs im Mittelmeerraum. Wenn man bei uns an den Mittelmeerraum denkt, dann kommt einem eigentlich meistens der Küstenbereich in den Sinn. Man denkt an blauen Himmel, an blaues Meer, entweder eine schöne felsige Küste mit schönen Formationen oder ausgedehnte Sandstrände. Natürlich besteht der Mittelmeerraum nicht nur aus Küste, sondern auch aus Binnenland. In Italien vielleicht das schmalste, weil der ganze Stiefel ja nicht sehr breit ist. Aber wenn man nach Spanien schaut, da haben wir natürlich eine ganz ordentliche Landmasse. Wenn man nach Frankreich schaut, Südfrankreich ist nicht nur Côte d'Azur. Wenn man nach an die kroatische oder
griechische Fläche.
Ja, Peloponnes oder Mittelgriechenland und auch in der Türkei natürlich, Kleinasien seinerzeit, das ist nicht nur Küstenstreifen. Aber wie lang, wenn man das in Kilometern fassen will, also wie lang ist denn der Küstensaum des Mittelmeers insgesamt?
Die Küstenlinie, hast du das parat? Sind etwa 12.700 Kilometer, und hinter der Küstenlinie, da schließen sich 12.700 Kilometer, da schließen sich dann natürlich die Makien und Garigs an. Ganz im Süden, in der nordafrikanischen Anteil, da kommen natürlich dann Wüsten. Ganz im Osten natürlich dann auch die Wüsten. Im Norden eher sind es dann landwirtschaftliche Flächen, wie du gesagt hast, in Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Griechenland, eben landwirtschaftliche Flächen, und dann aber auch die Gebirge, die oben drüber stehen, ganz hohe Berge, der Berg Ida, der Olymp.
Also wenn man sagt, Griechenland sind Kreta und dann
die Pyrenäen gehören natürlich auch dazu. Also diese ganzen hohen Gebirge. Aber
also von daher wird unsere Sendezeit wird es natürlich gesprengt, wenn wir noch ins Landesinnere wollten. Das streift man vielleicht noch ein bisschen. Und zwar deswegen würde ich jetzt sagen, weil du so ein große Korsika-Liebhaberin bist, da gehen wir da noch ins Landesinnere tätig vorschlagen. Beispielhaft für andere Landstriche vielleicht. Weil alles abdecken können wir ja nicht.
Das können wir gar nicht, das sprengt es tatsächlich. Aber was die meisten kennen, sind natürlich die Küstenregionen. Da geht man hin, für einen Urlaub zu machen. Was aber auch wieder schade ist eigentlich, weil gerade die sehr intensiv touristisch genutzten Küstenregionen, die sind ökologisch gesehen meistens mausetot. Da ist der Strand gerecht, da sind hinterm Strand die großen Hotelanlagen, die großen Freizeitanlagen. Interessant sind diese Orte, wo Dünen noch sind. Wo wilde, wo freie Dünen sind, das sind schöne Gebiete, zum Beispiel an der...
Das ist nochmal kurz ein Gedanke für mich, um das bewusst zu machen, das stimmt natürlich. Ich freue mich natürlich, speziell wenn man pauschal was bucht im Süden, da freut man sich natürlich über ein Hotel, Strandnähe und wunderbar, kurze Wege, und schon ist man im Urlaub. Aber ökologisch gesehen sollte man es anders aufziehen?
Eigentlich ja, und das ist das, was ich an ganz vielen Campingplätzen sehr schätze. Die sind nämlich oft hinter den Dünen. Das heißt, da ist der Strand, wie er ist da vorne, Sandstrand, darf sein, kehrt er so. Und dahinter sind eben die Dünenlandschaften. Und in diesen Dünenlandschaften, da muss man erst ein Wegerle durchgehen, ist natürlich für einen Pauschaltouristen oft auch noch lästig. Ich finde es nett, weil man da so viel botanisieren kann. Mein Mann ist dann immer genervt, weil ich dieses und jenes sehe.
Du kommst
und
gar nicht bis zum Strand.
Ja, das ist öfters einmal problematisch. Vor allem, wenn ich so schöne Pflanzen sehe, wie etwa in Kreta, Griechenland, selten auf Korsika, die Dünentrichternarzisse. Das ist eine,
wie heißt sie nochmal?
Eine Dünentrichternarzisse. Wildes Wort. Der Hahnemann, der das Apothekerlexikon geschrieben hat, der hat es Meermachtblume genannt.
Ach, ein schöner Name.
Ja, also ein wunderschöner Name. Und diese Dünentrichternarzisse, die blüht, also eine weiße Blüte ist es, die steht direkt im Sand drin, in der Düne, und die blüht am Abend erst auf, blüht die ganze Nacht durch und duftet süßest nach Narzissen. Das schaut aus, wenn der Mond scheint, da spiegelt sich der Mond in dieser Dünentrichternarzisse, in dieser weißen Narzisse. Die ist sehr, sehr selten geworden, weil eben da, wo die wächst, die schönsten Strände sind. Und die sind einfach von den Hotels ausgerottet worden. Mhm. Kein antiker minoischer Palast, kein alter Palast in Griechenland, wo die nicht als Wandzeichnung da war. Eine ganz besonders schöne Pflanze. Man hat sie früher auch heilkundlich verwendet. Allerdings nur die erfahrensten Ärzte konnten die einsetzen bei Malaria zum Beispiel, bei Venenerkrankungen, bei altersgemäßer Vergesslichkeit. Vermutlich hat sie eine Alzheimer-Wirkung sogar, hat man heutzutage festgestellt, wurde nicht mehr viel verwendet, weil sie eben so wahnsinnig giftig war.
Aber so schön sie ist,
so schön, giftig. So schön sie ist. Und es war immer schon eine Meditationsblume. Die Dichterin Sappho hat ihr wunderbare Zeilen gedichtet. Da gibt es ein Gedicht, das heißt auf Deutsch, transkribiert, untergegangen ist die Mondin und die Plejaden, Mitternacht ist und vorüber geht die Zeit, dass man in sich tragen soll, wenn man diese Blume betrachtet um Mitternacht. Das finde ich wunderschöne Worte. Und da mich vorbeizubringen an so einer Blume, das, es ist auch nicht so, dass ich sie nie fotografiert hätte, aber muss manchmal schon sein. Ne? Gut, und anschließend an die, um wegzugehen von der Küste, an die Küste haben eigentlich früher die Wälder angeschlossen. Und diese Wälder sind aber tatsächlich durch Holzraubbau ausgerottet worden. Es gibt nur noch Restwälder rund um das Mittelmeer. Und an diese ehemaligen Wälder wurde abgeholzt. Der Regen, der im Winter immer kommt, ist ja sehr regenreich. Im Winter am Mittelmeer wurde eben der Boden weggewaschen.
Ausgewaschen
und übergeblieben sind
verkarstet
eben.
Verkarstet dann.
Und ganz krass auf Korfu, da ist ja gar nichts mehr, da ist nur noch Karst. Mhm. Aber übergeblieben sind die Macchien. Die Macchien als degenerierte Standorte, wo nur noch Büsche sind, meistens sehr, sehr dorniges. Es sind aber auch, der wilde Wein wächst dort, die wilde Olive. Es sind Pflanzen, die hitzeresistent sind, kleine, ledrige Bäumchen, Terpentin, Pistazien, so ein bisschen die Golddistel ist drin, alles sehr stachelig, man kommt überhaupt nicht gescheit durch. Und wenn das aber weiter abbrennt immer noch und das Ganze wieder weggeschwemmt wird, dann wird es eine Garrigue. Und die Garrigue ist nochmal degenerierter, da wächst dann nur noch so Polsterthymian zum Beispiel, irgendwelche Ginsterarten, aber auch schöne Zistrosen, die können da auch noch wachsen. Zum Beispiel die Montpellier-Zistrose oder die kretische Zistrose, eine Pflanze, die diesen typischen Macchia-Geruch macht. Au parfum de son maquille de loin, les yeux fermes, je reconnaîtrai la Corse, hat der Napoleon gesagt. Also
das heißt,
er erkennt Korsika bereits am Duft. Und er hat natürlich recht. Vielleicht warst du schon mal in Korsika?
Nein, auf Korsika war ich noch nicht.
Ich schwärme dir seit Jahren vor. Und
Ja, aber wenn du die kretische Zistrose, der Feind, kommt die nicht aus Kreta? Oder warum heißt die so?
Naja, die heißt einfach kretische Zistrose, weil man es da als erstes bestimmt hat.
Aha.
Sie wächst auch woanders.
Sie kommt nicht der Mittelmeerpflanze
Sie ist einfach eine Mittelmeerpflanze.
Ah, verstehe.
Na, und in Korsika ist es tatsächlich so, man fährt hin mit der Fähre meistens und auf einmal merkt man taucht ein, man ist noch nicht an der Küste, man taucht ein in diesen Duft. Es ist der Duft von der Macchia, es ist Thymian dabei, Rosmarin ist dabei, aber eben auch die Zistrose, die so einzigartig nach Korsika riecht. Einfach ein südlicher Geruch, wo man sich freut, wo es einem wieder gut geht. Und die Zistrose, die wächst ja da vor allem auf Zypern, wo die Aphrodite, die Liebesgöttin, an Land gegangen ist. Ne? Die ist an Land gegangen und hat sich dort dann mit ihrem Adonis vergnügt. Und es ist natürlich eine Liebespflanze, die Zistrose. Die macht Freude, sie stimuliert. Und die Zistrose daneben ist eine große, große Heilpflanze. Sie ist antiviral gegenüber verschiedensten Virenstämmen, zum Beispiel gegen unseren beliebten Corona, gegenüber verschiedene Grippeerreger. Also eine ganz, ganz spannende Pflanze. Mhm. Und die wächst vor allem in der Macchia.
Astrid Süssmuth, die Mittelmeergegend ist ja geprägt natürlich durch die lange Küstenlinie. Das hat von uns eigentlich, haben die meisten so im Sinn und in der Vorstellung. Aber der Mittelmeerraum ist natürlich auch geprägt von Gebirgsgegenden. Man kann vielleicht sogar sagen, vorrangig, wenn man sich ein bisschen die Mühe machen täte, auch immer wieder mal ins Hinterland zu schauen, dann wird es eigentlich überall recht schnell gebirgig. Ob das in Spanien ist, oder also die Pyrenäen als eigener Gebirgszug, oder wenn wir nach Sizilien gehen und da den großen und hohen Ätna haben, wenn wir nach Griechenland gehen, im Norden der Olymp, und dann auch auf den Inseln natürlich gebirgig, auf Kreta gleich drei große Gebirgszüge, die alle über 2000 bis 2500 Meter hoch sind. Und ja, sozusagen deine Lieblingsinsel, so wie ich von Kreta immer wieder schwärm, so raubt dir Korsika gewissermaßen den Atem und zieht dich immer wieder hin. Und Korsika ist ja auch gewissermaßen ein Gebirge im Meer. Wenn wir vielleicht stellvertretend für andere Gebirgsgegenden ein bisschen über das Gebirge reden, anhand von Korsika.
Weil da tatsächlich 86% von der Insel Bergland sind. Also nur 14% sind Küstentiefland. Und es ist einfach nur ein maximal 10 Kilometer breiter Streifen außenrum, meistens viel weniger, bevor das wirklich ganz schroff hinaufgeht. Es gibt 50 2000er immerhin auf Korsika, also von der Meeresebene ist ganz schön rauf. Und der höchste ist der Monte Cinto, der ist fast so hoch wie die Zugspitze. Und ist genauso wie die Alpen auch im Tertiär entstanden. Ganz schroffe Felsentürme gibt es da, diese Egide Bavella. Das sind die korsischen Dolomiten, das sind aus Granit, aber eben schauen aus wie die Dolomiten. Und der Hauptkamm, der hat vier Pässe, das ist eben dieser Col de Bavella, der Col de Vert, der Col de Vergio und der Col di Visavona, der ist der niedrigste, da kann man also sehr schön mit dem Auto drüber fahren. Total spannend, wenn man stehen bleibt, da sind nämlich ganz viele Wildschweinchen und die sind auch da sehr zutraulich und zuerst sagt man mal, ist süß, gell? Und dann streichelt man das erste kleine Fackerle und es hupft dann ins Auto und wenn man dann wieder aus dem Auto raus hat, dann quietscht das recht und dann denkt man sich, also mit Rosmarin würdest du mir besser schmecken, du Wildschwein. Und Rosmarin ist überhaupt in den korsischen Bergen, also der Duft, also neben der Zistrose, der Rosmarin ist ein typisches Gebüsch von Korsika. Es gibt auch ein Rosmarintal, dieses Valu Rosario heißt es, wo wirklich Rosmarin an Rosmarin wächst. Und ich muss da immer, wenn ich über den Rosmarin drüber streichelt auf Korsika, an dieses schöne Asterix auf Korsika denken. Du hast das vielleicht auch einmal gelesen, ja. Wo der Korse mit seiner Nase den Käse auspackt, alle anderen haut schon um. Und der riecht nach Beifuß und Myrte und nach Rosmarin. Und der Rosmarin ist einfach so eine schöne Pflanze, diese sanft, ja, blauen, durchscheinenden lila Blütchen.
Ja, man braucht ja nur kurz an ihnen gestreift sein und schon bleibt der Duft
bleibt
auf der Haut.
Das bleibt an einem hängen und ich finde, es schaut aus wie so ein Morgenhimmel am Mittelmeer, wenn ein wunderschöner neuer Tag beginnt. Das schenkt Schwung, das macht einen zackiger, da wird man fit. Und tatsächlich Wadelwaschungen in der Früh mit einem Rosmarintee, das macht einen fit. Da steht man da, da kann man sich konzentrieren, da ist man viel lustiger, besser drauf, da geht es einem besser. Aha. Es ist ein Mittel, um ja, kräftig zu werden, um Freude zu haben. Es verbessert die Hauttaktilität, weil du gesagt hast, das Drüberstreicheln, es bleibt an einem, man spürt mehr auf der Haut. Aha. Deswegen gilt es auch als Aphrodisiakum, weil man einfach mehrer spürt. Also eine wunderschöne Pflanze, absolut mit Korsika verbunden. Und es wächst inzwischen auch bei uns im Garten. Einfach Klimaerwärmung, ganz klar. Mhm. Aber ich finde, das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wir immer mehr brauchen, den Rosmarin, dass der jetzt zu uns kommt. Mhm. Also Olivenbaum wächst da noch nicht, aber der Rosmarin. Mhm.
Und der ist ja dann auch winterfest, oder? Also bei uns hat er den Winter
also
schon überstanden.
Also bei mir im Garten hat er einige Winter überstanden und ich freue mich sehr, dass ich diesen wunderbaren Mittelmeerduft eben auch im Winter dann haben kann, wenn alles so trieb und grau ist. Er ist einfach wunderschön. Und da könnte man dann, wenn es ganz trüb und grau ist draußen, sogar aus dem Schnee ein Zweigerl nehmen. Es gibt zwar aromatischeres als ein Winterzweigerl Rosmarin, aber es wirkt trotzdem. Man nimmt das Zweigerl, tut die Blätter, also diese Nadeln, runter, ein bisschen klein wiegen mit dem Wiegemesser. Und dann tun wir es in einem Weißwein aufkochen. So pur die Handvoll einfach in einem Weißwein aufkochen, bis verkocht es natürlich, Alkohol ist keiner mehr drin, dann salben wir es ab und dann tut man das stammballweise trinken für mehr Schwung, für Freude, für mehr Lebensgefühl. Mhm. Man muss nur aufpassen, wenn man einen zu hohen Blutdruck hat, darf man es nicht nehmen, weil nämlich Rosmarin den Blutdruck steigert.
Mhm. Also nichts für mich. Also ich bleib beim Streicheln.
Du bist ja eh immer so fröhlich, du bleibst beim Streicheln.
Wir sind unterwegs am Mittelmeer, rund ums Mittelmeer. Na, ganz rundherum haben wir es jetzt nicht geschafft, dazu fehlt uns die Zeit.
Astrid, dann holen wir es uns lieber heim.
Dann holen wir es uns nach Hause, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn man jetzt nicht gleich ans Mittelmeer kommt. Was schlägst du vor,
mit den
Mittelmeer ins Haus holen?
Mit mediterranen Gewürzen natürlich, Basilikum, Tomaten mit Basilikum und Mozzarella, wunderbar. Vielleicht ein bisschen Fenchel, in die gute Mittelmeerküche. Das wäre natürlich also der Clou überhaupt. Mittelmeerküche ist gesund. Man hat festgestellt, dass die Art zu kochen, wie sie am Mittelmeer typisch ist, der Grund für die Langlebigkeit und Herzgesundheit der Südländer bis in ein hohes Alter ist. Ist vollkommen bekannt. Und da gehört dazu mittelmeertypische Lebensmittel, viel Gemüse, Olivenöl, Fisch, wenig Fleisch, reichlich Knoblauch, Brot unbedingt dazu und regelmäßig etwas Wein. Mhm. Über die Menge, das ist so der Schlüssel und die Krux.
Ja.
Die Forscher äußern sich da ungern. Sie sagen nur, dass Wein wichtig ist. Das liegt an Polyphenolen, also Mehrfachzucker, die in den Weinschalen und Traubenkernen enthalten sind, die bedauerlicherweise in Traubensaft sich zersetzen, aber die Herz, Kranz, Gefäße und die Herzzellen extrem stärken, sodass sie das Herz resistenter für alle Angriffe von außen ist, von freien Radikalen und Bluthochdruck und Cholesterin. Es ist einfach resistenter gegen Krankheitsfälle.
Also wenn jemand sagt, täglich ein Glas Rotwein oder so, dann könnte man ihm auch sagen, ja, trink halt bloß einen Traubensaft.
Ja, funktioniert nicht so ganz, weil sie es im Traubensaft tatsächlich diese Polyphenole zersetzen, weil sie eben durch den Alkohol konserviert
werden. Ach so, der Traubensaft hat gar keine Chance, auch wenn die Packung oder die Flasche
ganz,
noch nicht aufgemacht
frisch,
wurde.
Ganz frisch gepresst, ja, aber tatsächlich länger,
ach so,
länger
das,
gelagert
das ist der
eben,
Grund.
Eben nicht mehr. Natürlich, Wein ist schon was ganz Besonderes. Es gibt keine Pflanze, die so mit unserem Lebensart, mit unserem Savoir-Vivre zusammenhängt. Unter einem Rebstock sitzen, den Abend genießen, ins Meer schauen. Das ist natürlich was ganz Besonderes.
Ja, und wenn man auch wieder daran denkt, wie lang diese Pflanze schon kultiviert wird.
Wurde vor 7000 Jahren
haben wir ja eingangs schon
gezüchtet.
Erwähnt. So, ja.
Der erste Weinbau war vor 6000 Jahren auch wieder in Georgien, wo eben auch der Garten der Hexengöttin war. Also man hat das Blut damit ersetzt in Opferzeremonien. Ne? Also Wein war immer schon wichtig. Aber eben in Opferzeremonie sagt man, muss es mit Maß und Ziel und mit Verstand einsetzen. Gehört unbedingt dazu. Eine sehr feine Spezialität, die man sich nicht entgehen lassen sollte, ist der Meerfenchel. Wächst direkt am Meeressaum. Er schaut aus, weil ich vorher Fenchel gesagt habe, er schaut aus wie ein, hat gelbe Blüten, schaut aus wie ein fleischiger Fenchel und schmeckt hochinteressant eben auch nach Fenchel in den Blättern. Und das ist die besondere Würzung vom Tzatziki. Mhm. Also auch etwas Milchwaren dazu, etwas Obst, Gemüse gehört dazu. Es gibt keine Mahlzeit ohne frisches Obst und Gemüse. Und was auch wichtig ist, sich genügend Zeit nehmen. um die Mittelmeerdiät zu genießen.
Ja, also gut, das ist natürlich, denke ich, eine Krankheit unserer Zeit vielleicht auch. Also ja, auch die Franzosen machen es schon anders, also im Süden auf jeden Fall. Weiß ich, in Paris wird es auch hektisch zugehen, Frankreich hin oder her.
Aber wenn ich daran denke, wie wir mal in Griechenland zum Essen eingeladen waren, es hat um 8 begonnen und um 12 waren wir immer noch nicht fertig. Mhm. Das zieht sich in die Nacht rein und man ratscht und isst und ratscht wieder und dann kommt noch ein kleiner Gang. Und eigentlich isst man gar nicht so viel und es sind vor allem leichte Dinge mit vielen, vielen Gewürzen und viel Knoblauch, die man isst. Und Knoblauch ist natürlich auch ein großes Heilmittel, antiseptisch, entzündungswidrig, Blutfett senkend, Blutdruck senkend, entgiftend. Das gehört zu jeder Mahlzeit dazu, auch wenn man im antiken Griechenland in keinen Tempel gehen dürfte nach dem Knoblauchgenuss.
Aha.
Schade eigentlich.
Ja. Aber wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wir haben jetzt haben wir zwar noch nichts gegessen, aber wir haben jetzt geratscht und haben es auch gleich kurz vor 12.
Das passt ganz gut zusammen.
Ja. Astrid Süssmuth, unsere Bärheimat-Kräuterexpertin, heute mit uns ein Ausflug ans Mittelmeer, in die Mittelmeerregion. Dankeschön für diese Reiseunternehmung in die Pflanzenwelt des Mittelmeers, Astrid.
Ich sage auch danke. Und bis zum nächsten Mal.
Du machst jetzt Sommerpause.
Ich mache Sommerpause.
Und wann bist du wieder dran? Im September dann?
Ich komme im September wieder, am 11. September, mit einem schönen Thema: Hexenkräuter, Feenblumen und Pflanzensagen.
Kräuterexpertin Astrid Süssmuth, wir freuen uns auf den September. Wünsche dir einen schönen Sommer und Dankeschön für den Besuch.
Wünsche ich dir und allen Hörern ebenso.
Pfiat.